Info. Themenabend.
Am Mikrofon ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. Angesichts der Ereignisse in den vergangenen Tagen gibt es heute einen Themenabend auf NDR Info. Nizza und Ansbach, Würzburg und München. Nach Anschlägen und Amokläufen kann man die Bevölkerung schützen? Darüber reden wir heute Abend. Jetzt in einer Expertenrunde mit einem Polizisten, einer Kriminologin und einer Medienwissenschaftlerin. Nach den Nachrichten, also ab 21.05 Uhr, kommen Sie zu Wort. Anrufen können Sie auch jetzt schon. 08000 441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 08000 441777. Wir beziehen Sie dann in der Redezeit mit ein. Oliver Malchow ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, zugeschaltet aus Berlin. Nizza, Ansbach, Würzburg und München. Können wir denn diese Ereignisse, Herr Malchow, alle in eine Reihe stellen?
Naja, es gibt einen zeitlichen Bezug. Das ist ja das, was uns sicherlich auch bewegt, neben der Anzahl der Opfer. Aber die Motivlagen sind andere und damit auch die Frage, wie man diese einzelnen Dinge zu bewerten hat, auch für die Zukunft.
Nach den ersten Meldungen über eine außergewöhnliche Gewalttat gibt es ja immer gleich die bange Frage, war das jetzt ein Anschlag, war das eine Amoktat? Ist es in dem Moment überhaupt wichtig oder hinterher, wenn es um die Hintergründe der Tat geht?
Also als Polizist kommt man ja immer aus der Lage und prüft, was für Maßnahmen man treffen muss. Ob nun eine Terrorlage bestand oder aber es sich um eine Amoktat handelt, ist zunächst für die Vorgehensweise der Polizei unbedeutend. Sie muss verhindern, möglichst viele Opfer zu vermeiden und den Täter einem Strafverfahren zuzuführen, ihn also festzunehmen und am weiteren Handeln zu stören. Das ist die Aufgabe in beiden Bereichen. Insofern ist die Vorgehensweise der Polizei fast ähnlich.
Professor Dr. Britta Bannenberg ist Rechtswissenschaftlerin und Kriminologin an der Universität Gießen, jetzt am Telefon. Frau Professor Bannenberg, Sie forschen zu Amoktaten, insbesondere an Schulen. Lassen Sie uns den Unterschied klären. Hat der Täter bei einem Anschlag ein Ziel und bei einer Amoktat dreht er einfach durch?
Ein Amoktäter dreht nicht durch, sondern der plant sehr lange, sehr kalt, sehr überlegt und ist insofern sehr kontrolliert und er hat das Ziel, so viele Menschen wie möglich zu töten. Manchmal mit einem bestimmten Gruppenbezug, dass zum Beispiel die Schule attackiert wird, eine bestimmte Schulklasse, da sollen bestimmte Personen drunter sein, aber dann ist es egal. Dann ist jeder in Lebensgefahr, der im Grunde dem Täter begegnet. Und deshalb kann man sagen, es wird auf der einen Seite sicherlich die größtmögliche Opferzahl von beiden Attentätern und Amoktätern bezweckt, aber auch die höchstmögliche mediale Aufmerksamkeit für diese Tat.
Die Ereignisse häufen sich ja in der letzten Zeit. Sind wir zunehmend gefährdet, Opfer einer solchen Tat zu werden?
Man muss zurückhaltend sein. Es drängt sich durch die Medienberichterstattung auf, aber es sind sehr seltene Taten. Wenngleich natürlich die Terrorismusgefahr relativ neu ist in diesen Zeiten. Also dort gibt es eine Bedrohung, die war vor ein paar Jahren nicht so. Aber die Amoktaten sind ja relativ selten. Ob sie nun an Schulen, in Behörden, im öffentlichen Raum geschehen. Wir haben vielleicht von jungen Tätern 1 bis 2 Taten im Jahr, die auch nicht alle so schrecklich enden. Und von erwachsenen Tätern 3 bis 5.
Das heißt, es ist also wesentlich weniger de facto als das Gefühl der Bedrohung. Professor Dr. Joan-Christine Bleicher ist Medienwissenschaftlerin an der Universität Hamburg, jetzt hier im Studio. Sie forschen zu Internet und sogenannten neuen Medien. Bedrohung, reale Gefahr. Wir reden über die Bedrohung, wir reden über die Angst. Wird denn eine solche Angst über die Medien geschürt?
Ich weiß nicht, ob sie geschürt wird, aber gerade im Bereich Social Media wie Twitter oder Facebook haben natürlich Menschen sehr viel stärker als früher die Möglichkeit, ihrer Angst Ausdruck zu verleihen. Früher gab es eine sehr stark sachorientierte Berichterstattung, die von Redaktionen geprägt war. Jetzt haben wir es mit einer Many-to-Many-Kommunikation zu tun. Das heißt, jeder kann mit jedem kommunizieren. Es gibt diesen redaktionellen Filter nicht im Social Web. Und dadurch, dass jeder sich ausdrücken kann oder auch sehr viele Augenzeugen oder vermeintliche Augenzeugen sich über Twitter äußern können, hat man natürlich schon den Eindruck einer geschürten Angst, aber der Eindruck kann täuschen. Es gibt natürlich auch im Social Media die Gegenbewegung, dass man Angst reduzieren kann. Also viele haben ja auch Twitter genutzt, um zu sagen, wir sind in Sicherheit, also um die Angehörigen zu benachrichtigen, auch um zu informieren oder Hilfe anzubieten. Also dort sind natürlich vielfältige Entwicklungen, die parallel zueinander verlaufen.
Wir kennen ja bei Suiziden das, was man den Werther-Effekt nennt, also dass Berichte über Art und Umstände einer Selbsttötung verzweifelte Menschen zu einer Nachahmung anregen können. Ist es jetzt nicht aus Ihrer Sicht als Medienwissenschaftlerin bei diesen Taten auch zu fürchten?
Also es kommt immer darauf an, das haben Studien gezeigt, wie darüber berichtet wird. Also wie sehr geht man ins Detail, wie sehr bindet man das in eine Geschichte ein, inwieweit adressiert man auch etwa die Altersgenossen der Täter. Es haben ja natürlich die bisherigen Amokläufe und die Reihenfolge der Amokläufe schon gezeigt, dass ja meist längere Zeiträume dazwischen waren, zwischen den verschiedenen Amokläufen, etwa an Schulen. Und so weiß ich nicht, ob man jetzt direkte Nachahmungseffekte befürchten muss, zumal, wie ja die Gießener Kollegin auch gesagt hat, dass diese Taten sorgfältig geplant werden müssen. Und gerade auch der Attentäter in München, der Amokläufer dort, hat ja sehr lange gebraucht, um das zu organisieren. Und insofern weiß ich nicht, ob man da von schnellen Nachahmtaten ausgehen muss.
Vielleicht nicht von schnellen, Frau Bannenberg, aber wenn ein solcher Täter eine Tat langfristig plant, orientiert er sich ja vielleicht an dem, was er gesehen und gehört hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Nachahmungseffekte auch bei Amoktaten, die man ja auch im internationalen Kontext Homicide, Suicide-Taten nennt, also Homizid, Tötungsdelikte gefolgt vom Suizid. Und wir sehen zum Beispiel nach der Tat in Winnenden, die sehr spektakulär auch in den Medien und eine hohe Opferzahl hatte, dass in dem Jahr weitere Amoktaten in relativ naher zeitlicher Folge passiert waren und dass sich die nachfolgenden Amoktäter sehr intensiv an der Tat orientiert hatten. Und man kann auch sagen, dass eine Tat, die zum Beispiel keine Todesopfer hatte, wie Emsdetten, auch relativ bekannt ist im Netz und in der Folgezeit viele Drohungen nach sich zog und auch versuchte Amoktaten, weil sie medial so aufbereitet war, auch vom Täter selbst. Er hat ganze Botschaften im Internet verbreitet. Und andere Taten, wo dieses Element fehlt, also der Täter sich nicht so inszeniert hat, dass es so sehr bekannt wurde, da fehlt das dann. Da gibt es also weniger Drohungen in der Folge und auch weniger Versuche, eine Tat durchzuführen.
Wenn Sie sagen, dass der Täter sich so inszeniert hat, dann sind wir also mit der Gefährdung möglicher Nachahmer darauf angewiesen, wie der Täter gehandelt hat. Oder können wir das steuern? Können das beispielsweise Vertreter von Medien steuern?
Die Medien spielen schon eine Rolle. Also die intensive Berichterstattung über Tage durch alle Kanäle, also die sozialen Medien und die seriösen Medien aller Art und die Art und Weise natürlich, wie man den Täter darstellt. Es wurde eben schon richtig gesagt, also die Details einer Tat, was der Täter gedacht hat, wie er aussah, was er getragen hat, die Bilder, auch besonders martialische Bilder der Panik danach. Also wenn man da ganz viele Schäden sieht und SEK panisch herumlaufend mit Schusswaffen, das sind Sachen, das finden Tatgeneigte ganz prima. Und die nehmen das in eigenes Videomaterial auf, schauen sich das dann sehr häufig an und sagen, so mache ich es auch und noch doller.
Ja. Herr Malchow, was bedeutet das denn für die Polizei und für die Polizeiarbeit? Also wir haben ja an dem Abend und in der Nacht von Freitag auf Samstag viele Bilder gesehen. Viele Bilder immer mit denselben Polizisten, die, wie Frau Bannenberg es gerade sagte, teilweise hilflos rumliefen, teilweise sehr entschlossen wirkten. Können Sie als Polizei da irgendwie die Öffentlichkeit steuern, wie sie mit diesen Bildern umzugehen hat?
Das wurde ja zum Teil versucht oder wird zum Teil versucht. Die Veröffentlichung solcher Bilder hat natürlich insbesondere im Strafverfahren große Bedeutung. Denn wir reden ja ganz häufig auch von sogenanntem Täterwissen, was dann bei Vernehmung geäußert wird und wo man dann daraus ableiten kann, dass das nur der Täter wusste. Wenn er sich aber darauf beziehen kann, wenn er damit konfrontiert wird, er habe es in den sozialen Medien gesehen und deswegen habe er folgende Aussage gemacht, schwächt das letztendlich die Ermittlungsarbeit der Polizei. Und es ist natürlich so, dass durch die Berichterstattung auch weiterhin möglicherweise Angst geschürt wird oder auch Fehlverhalten. Deswegen war es ja sehr wichtig und am Ende ja auch gelungen, dass im Grunde genommen die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, der Münchner Polizei, schon zu einer Kanalisierung von Informationen geführt hat und auch Verhaltensregeln den Betroffenen dort vor Ort nahegebracht wurden, die dann auch sehr schnell befolgt wurden. Insofern ist das zweischneidend.
Das sind also zwei Ebenen auch dann der Öffentlichkeitsarbeit, nämlich in der Situation selbst, wie Sie auch sagen, Hinweise an die Bevölkerung, wie sie sich verhalten sollte. Und auf der anderen Seite ist es ja, welche Bilder erzeugt werden, die hinterher eine Wirkung entfalten könnten auf andere Menschen. Das sind diese zwei Teile.
Genau, so kann man sagen. Ja. Also die Frage ist, was denkt jemand, der diesen Polizeieinsatz im Fernsehen sieht? Was macht das mit dem eigentlich? Selbst wenn wir jetzt nicht über jemanden reden, der möglicherweise deshalb Täter wird, weil er sich das immer wieder ansieht. Die andere Seite ist natürlich, dass Menschen auch Furcht empfinden, also Unsicherheitsgefühl bekommen, wenn sie solche Dinge sehen. Und da muss die Polizei am nächsten Tag wieder gegen anarbeiten.
Das heißt also, die einen, die das vielleicht interessant und spannend finden könnten und die anderen, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen, nachdem sie diese Bilder gesehen haben. Sie versuchen also, Panik zu verhindern. Aber wie können wir solche Taten verhindern? Frau Bleicher, wenn wir diese Faszination uns vor Augen führen, gibt es dann die Aussage, nicht alle, die sogenannte Ego-Shooter spielen, laufen später Amok, aber alle, die Amok gelaufen sind, haben vorher solche Spiele gemacht. Was sollen wir daraus schließen?
Das ist eine ganz schwierige Diskussion, die schon lange anläuft. Es ist natürlich ein Problem, dass Spiele dieser Art vor allen Dingen bei Menschen wirken, die Gewalttätigkeit in ihrem Umfeld erfahren haben oder selber psychische Probleme haben. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass automatisch ein Ego-Shooter Amokläufer in Serie produziert. Also wenn wir alle Deutschen, die Counter-Strike spielen, Amok laufen würden, gäbe es keine Deutschen mehr, sondern die wären alle verstorben. Also diese direkte Wirkung ist schwer nachweisbar. Was natürlich man fragen könnte, ob wenn Spieler sich mit Namen wie Hass oder Amokläufer in einem solchen Spiel anmelden, ob vielleicht das Spieleunternehmen in einer Art freiwilligen Selbstkontrolle dort mal tätig sein könnte, um solche auffälligen Spieler zu kontrollieren. Also freiwillige Selbstkontrolle wäre da ein möglicher Weg. Aber eine direkte Gewaltauswirkung von solchen Ego-Shootern war bislang in der Forschung nicht nachweisbar.
Wie könnte denn eine solche freiwillige Selbstkontrolle aussehen, wenn also ich mich anmelde für dieses Spiel und habe einen solchen Namen? Was soll dann das Unternehmen tun?
Also es wäre schon mal sinnvoll, IP-Adressen herauszubekommen, Spieleridentitäten zu recherchieren und notfalls eventuell Behörden zu benachrichtigen.
Wären Sie froh darüber, Herr Malchow, wenn dann ein Spieleunternehmen bei Ihnen anrufen würde und würde sagen, da hat sich einer mit dem Namen Amokläufer angemeldet?
Ne, ob ich froh darüber bin, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Aber wichtig ist natürlich, und das betonen wir in der letzten Zeit ja auch, dass es Frühwarnsysteme gibt und Menschen, die Veränderungen an Leuten, die sie in ihrem Umfeld haben, feststellen, Radikalisierungstendenzen. Da bitten wir auch der Polizei oder auch den Ämtern mitzuteilen, warum nicht auch in diesem Falle.
Nun heißt es ja, in Würzburg habe eine schnelle, unbemerkte Radikalisierung stattgefunden bei einem jungen Mann, der dann schließlich plötzlich im Namen des IS einen Anschlag verübt. Sehen Sie das auch so?
Was sehe ich jetzt auch
so? Dass es so eine plötzliche, blitzschnelle Radikalisierung gegeben haben könnte?
Ich bin da nicht der Fachmann, aber das sind im Moment die Erkenntnisse, die der Polizei vorliegen.
Frau Bannenberg, wie sehen Sie das denn als Kriminologin? Also ist das glaubhaft oder hat da vielleicht jemand nicht richtig hingesehen und diese Entwicklung hätte man vielleicht vorher bemerken können?
Naja, man weiß nicht immer alles. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass der sich über Nacht radikalisiert hat. Wir haben alle Amoktaten junger Täter und eine Auswahl von Mehrfachtötungen erwachsener Täter analysiert, und zwar sehr intensiv. Wir haben Akten studiert, wir haben überlebende Täter aufgesucht, wir haben zusätzliche Interviews geführt und wir haben bei jedem, wenn er tot war, eine sogenannte psychologische Autopsie vorgenommen. Das heißt also die Persönlichkeitsbeurteilung im Nachhinein, und haben das gesamte Material, was verfügbar war, was hat er am Computer im Internet gemacht, welche Selbstzeugnisse liegen vor, was war im Zimmer, all das analysiert. Und das zeigte bei fast allen Fällen, dass es über eine längere Zeit ging, von den ersten Gedanken, ich bin fremd auf dieser Welt und ich hasse euch alle, bis zu der Idee, ich könnte ja auch mit einem Amok abtreten, bis hin zur Ausführung. Also das dauert schon eine gewisse Weile. Bei Jugendlichen hat man natürlich manchmal im Alter von 14, 15 auch etwas spontanere Taten, aber das waren dann nicht unbedingt diese Amok-Taten, sondern andere Affekttaten. Das heißt also, der Amoktäter, der so eine Inszenierung im öffentlichen Raum oder in einer Schule, in anderen Gebäuden plant, der ist schon ziemlich lange damit beschäftigt und hinterlässt auf diesem Weg der Planung Spuren. Er macht Andeutungen Gleichaltrigen gegenüber oder, wie wir eben schon gesehen haben, durch Nicknames, durch sonderbare Bemerkungen positiver Art gegenüber Attentaten oder überhaupt Mordtaten, durch seine Beschäftigung mit all dem. Und das kann man schon erkennen. Das ist ja auch eine große Chance dann für das soziale Umfeld.
Und was soll dann passieren? Also nehmen wir an, ein 15-Jähriger stellt fest, jemand aus seiner Klasse, aus seiner Clique, in einem Moment prahlt er damit rum, das findet er toll. So, und dann?
Ja, also seit 2007 spätestens, vorher auch schon nach der Tat in Erfurt, die war im April 2002, haben die Kultusministerien begonnen, die Schulen auch auf das Bedrohungsmanagement einzuschwören. Das heißt, wir haben in allen 16 Bundesländern Erlasse durch die Kultusministerien, teilweise auch mit den Innenministerien gemeinsam, die Schulen anregen, Krisenteams, wie man das nennt, zu bilden, um diese Hinweise aufzufangen und zunächst schulintern zusammenzutragen. Und wenn das geschulte Krisenteam zu der Auffassung kommt, das war jetzt kein situativer Scherz eines kindlichen Jugendlichen oder im Streit geschehen, wie das manchmal eben so ist, sondern das ist schwer einschätzbar und es wirkt irgendwie beunruhigend, dann sollen die ihre Kontaktpersonen bei der Polizei, also besonders geschulte Präventionsbeamte, einschalten. Und wenn die Polizei eben meint, sie muss handeln, dann wird sie das Zimmer durchsuchen, wird den Schusswaffenbesitz prüfen, wird eventuell Computer beschlagnahmen und Ähnliches und wird versuchen, einen Einblick zu bekommen in mögliche Tatplanungen. Und häufig ist dann auch die Psychiatrieeinweisung zumindest für einige Wochen und zur Abklärung eine regelmäßige Folge. Denn diese Täter sind nicht völlig normal. Also die.
Wie hoch ist denn da die Schwelle, Frau Bannenberg? Also wenn ich mir vorstelle, so unter Gleichaltrigen, da macht einer eine unbedachte, vielleicht auch wirklich dämliche Äußerung. Und dann denken die anderen, wenn ich das jetzt weitergebe, dann landet der in der Psychiatrie. Ist das realistisch?
Das ist ein bisschen das Problem, weil Mitschüler genau diese Ängste haben. Also sie machen möglicherweise die Beobachtung, dass einer nicht nur in einer Situation diese vermeintlich dumme Äußerung macht, sondern sie nehmen einen Mitschüler wahr, der irgendwie auch bedürftig erscheint, der auch ein bisschen hilflos erscheint und andererseits aber auch sehr hasserfüllte Kommentare abgibt. Und sie sagen sich dann genau das, wird möglicherweise der Schüler von der Schule verwiesen, wird er in die Psychiatrie kommen, schade ich ihm, werde ich einem Racheakt ausgesetzt sein. Also Schüler sind interessanterweise sehr vorsichtig, bevor sie diesen Verdacht äußern. Und wenn sie das tun, dann haben sie häufig schon einiges zusammengetragen oder eben tatsächlich in einer krassen Situation eine sehr deutliche Amokdrohung gehört. Und dann ist es einfach die Aufgabe der Erwachsenen, diese Informationen zusammenzutragen und zur Not eben professionelle Kräfte einzuschalten. So häufig ist das nicht. Mhm. Nicht jeder Jugendliche droht mit Amok.
Mhm. Die professionellen Kräfte, Herr Malchow, das sind dann Ihre Kolleginnen und Kollegen. Kommen dann die Jugendbeauftragten der jeweiligen Polizei und haben ein besonderes Vermögen, mit denen umzugehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das sind in der Regel geschulte Kolleginnen und Kollegen, die auch den Kontakt zur Schule haben. Es ist ja angesprochen worden, dass es diese Konzeption gibt. Die bezieht sich nicht nur auf einen möglichen Amokfall in einer Schule, wo es dann taktische Vorgehensmaßnahmen und Verhaltensregeln gibt, sondern auch bei der Frage, die hier angesprochen ist, was ist, wenn es Auffälligkeiten gibt. Die Frage von Denunzieren und welche Folgen hat es für den Kameraden, das ist klar, dass man sich diese stellt. Aber ich glaube, wenn man erleben würde, wie Polizei und auch Schule mit dem Problem dann umgehen würde, glaube ich, würde man die Angst verlieren, weil es am Ende ja nicht automatisch immer zu einer Einweisung führt oder man auch gleich schon Straftäter ist. Man versucht ja möglichst frühzeitig an den Jugendlichen heranzukommen, um ihn dann von dem Weg wieder zurückzubringen. Und da ist, glaube ich, Polizei schon auch ein guter Partner, denn es sind nicht nur die Verurteilten, die am Ende stehen, sondern es geht auch immer wieder um Prävention und Einfühlungsvermögen. Und da sind insbesondere natürlich die Jugendsachbearbeiter, die das auch sehr gut können.
Frau Bannenberg, wir kümmern uns ja in der Regel eher um Probleme, die Jugendliche machen, als um Probleme, die Jugendliche haben. Da geht es also jetzt darum, präventiv tätig zu werden, damit nicht etwas Schlimmes passiert. Haben Sie den Eindruck, dass wir auch genauso aufmerksam sind in der Frage, wie es Jugendlichen überhaupt geht, was die brauchen?
Naja, das ist sehr vielschichtig. Also wenn wir vom Thema Amok kommen, sind das ja sehr seltene Vorgänge. Aber dass es sehr vielen Jugendlichen häufig schlecht geht. Es gibt ja tatsächlich Mobbing, das mit Amok jetzt nichts zu tun hat, aber sehr viele, 20% aller Schüler werden in den Klassen 7 bis 8 mindestens von ihren Mitschülern übel behandelt. Manche sind still und leiden dann unter allen möglichen sozialen, üblen Verhaltensweisen der anderen, unter Ausschluss, sind nicht so fit wie die anderen im sozialen Umgang. Also es gibt ja sehr viele Dinge. Es gibt natürlich auch unter Jugendlichen generell Suizidprobleme. Es gibt häusliche Probleme, die sich auch in der Schule fortsetzen. Also es gibt sehr viele Dinge. Und man muss einfach sagen, auch aus kriminologischer Perspektive ist es natürlich gut, wenn sich ein ganzes Netzwerk dann auch vielleicht um Jugendliche und deren Bedürfnisse kümmert. Und man kann nicht alles auf den Schulen abladen. Eltern sind natürlich auch sehr gefordert, aber oftmals auch nicht so gut in der Lage, mit ihren pubertierenden Jugendlichen umzugehen. Also da braucht es schon ein Netz, um vieles zu erkennen und dann zu intervenieren.
Mhm. Und gibt es denn handfeste Kriterien, anhand derer ich abschätzen kann, ob jemand jetzt eine Krise hat oder tatsächlich schwer gestört ist, sodass er auch für seine Umgebung zur Gefahr werden könnte?
Also da gehe ich mittlerweile von aus, dass wir, wenn wir gerade von den Amok-Taten sprechen, dass sich doch ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil zusammen mit sehr viel überprüfbaren Details herausbildet. Also diese Jugendlichen, die über solchen Taten brüten und solche Tatpläne entwickeln, die zeigen eine ganze Reihe von ähnlichen Verhaltensauffälligkeiten, die Waffenaffinität, der soziale Rückzug, die Schwierigkeiten im sozialen Umgang, keine Freunde, keine Freundinnen, keine sexuellen Kontakte, keine Bindungen zu Mädchen, obwohl sie das wünschen, Frustration über die gesamte soziale Situation, aber auch Unvermögen, mit anderen Jugendlichen adäquat in Kontakt zu treten. Häufig die sehr narzisstische, das ist so eine Empathielosigkeit oder Empathiearmut, die mit einer sehr egoistischen Haltung gepaart ist. Das ist ja schon etwas, was doch negativ auffällt, auch wenn jemand still ist.
Wir reden über junge Männer nur oder reden wir auch über junge Frauen?
Wir reden ganz selten über junge Frauen, wenn es um schwere Gewalttaten und deren Entwicklung geht. Also generell Tötungsdelikte, sehr schwere Gewalttaten im öffentlichen Raum werden vornehmlich von jungen Männern begangen und wenig von jungen Frauen.
Ich habe ja Schwierigkeiten, noch so diese verschiedenen Dimensionen abzugrenzen, Frau Bleicher. Also es leuchtet mir ein, wenn einer bei Ballerspielen besonders martialisch sich auch ausdrückt und sich martialisch gibt, dass es vielleicht ein Hinweis sein könnte. Aber wie Sie auch betonen, nicht alle in der breiten Masse, die derartigen Spielen anhängen, sind auch in irgendeiner Weise gefährdet. Also gibt es da so eine Schwelle, ab der man sagen könnte, da muss man jetzt aber wirklich intervenieren?
Also das ist immer schwer zu sagen und ein Problem ist aus meiner Sicht auch, dass man sehr viel bei den Spielen ablehnt, aber dass man dann gerade seitens der Politik nicht bereit ist, zum Beispiel ausreichend Schulpsychologen zu finanzieren. Also dass man die Angebote an Schulen dort verbessert, um dort natürlich sehr viel individueller, als das in der Spielsituation möglich ist, mit Jugendlichen über ihre Probleme ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, da liegt auch noch vieles in Argen. Es ist natürlich auch bei Spielen, ja, gibt es immer diese zwei Seiten. Die eine Seite, die sagt, es ist eine Gefährdung da, und die andere Seite, die sagt, das Spiel kann aber auch so eine Ersatzhandlung sein, Gewaltfantasien auszunehmen, ohne dass man das in der Realität tut. Und da wäre natürlich auch ein Bereich, der sehr hilfreich wäre, ein Medienkompetenztraining an Schulen. Die Hamburger Regierung hat sich gerade entschlossen, Medienkompetenz nicht mehr zu finanzieren an Schulen. Das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Weg.
Also gehen Sie denn so weit, dass Sie sagen würden, Medienkompetenz zu steigern in der Schule, im Unterricht, könnte dann solche Taten verhindern?
Es könnte dazu beitragen, diese manchmal vorhandene Verwechslung oder den Transfer von Spiel in Realität zu verhindern. Und diese Differenzierung zwischen Spielwelt und Realität ist ein ganz wichtiges Thema in der Medienkompetenzförderung.
Und da soll also dann auf die Art Prävention geleistet werden. Frau Bannenberg, sehen Sie das auch so oder sagen Sie, das ist nur ein kleiner Teilaspekt?
Ich sehe das als einen wichtigen Teilaspekt bei Gewalttaten, die anders gelagert sind. Also bei den typischen gewaltbereiten, aggressiven Jugendlichen würde ich das für sinnvoll halten, bei Amoktätern nicht. Amoktäter sind ja eine seltene Spezies. Das sind sehr persönlichkeitsauffällige Einzelgänger mit diesem narzisstischen Gehabe und die benutzen die Ego-Shooter, um sich zu trainieren. Die suchen ganz gezielt diese Spiele, um sich vorzustellen, so werde ich es machen und teilweise noch besser. Sie versuchen das an ihre Schule, in den öffentlichen Raum, wo immer sie die Tat ausführen wollen, zu verlagern und sie sehen im Spiel etwas ganz anderes als 100.000 andere Jugendliche. Und das muss man eben erkennen und da kann sogar eher das soziale Umfeld, also vielleicht Mitschüler können sehen, Mensch, der hat keine Freunde, der hat keine Kontakte, der schließt sich total ab und er spielt aber am Tag 6 bis 7 Stunden. Teilweise sehen Mitschüler das auf der Online-Plattform Steam, die sagen, hier, guck mal, was er jetzt für ein Profilbild hat und jetzt spielt er schon 8 Stunden am Stück. Also sowas fällt den Mitschülern als beunruhigend auf. Und wenn dann noch positive Äußerungen zu Amoktätern kommen, zu Columbine, der berühmten Tat, berühmt-berüchtigten Tat, zu anderen bekannten Tätern, dann sind diese Mitschüler häufig zu Recht beunruhigt. Und dann tragen sie ja solche Informationen zusammen, die für Polizei und Schule dann auch wirklich wichtig wären zur Abklärung.
Wir sind jetzt dabei, die Seite der potenziellen Täter abzuklären, aber auf der anderen Seite gibt's ja auch dann immer wieder den Ruf nach mehr Polizei in der Öffentlichkeit. Und ich vermute mal, Herr Malchow, ein Polizeigewerkschafter will immer mehr Kollegen haben. Haben wir zu wenig Polizisten auf der Straße?
In den letzten 12 Jahren sind deutschlandweit 16.000 Vollzugsdienststellen gestrichen worden. Wir haben 20 Millionen Überstunden, umgerechnet sind das 9.000 Vollzugsbeamte. Das ist also die Arbeitsleistung, die durch die anderen erbracht wird. Das heißt, hätten wir 9.000 zusätzliche Vollzugskräfte von heute auf morgen, hätten wir erst den Zustand, den wir hier jetzt beklagen. Insofern rächt sich das Sparen und Streichen von Stellen. Die Belastung der Polizei ist groß, auch wenn sie die Lage in München nach dem Vorfall hervorragend gelöst hat. Die Polizei ist deutlich am Limit. Diese herausragenden Lagen führen immer wieder zu Motivation, aber die Alltagskriminalitätsbekämpfung und Präventionsarbeit bleibt deutlich auf der Strecke. Und ja, ich habe zum Thema Sichtbarkeit im Raum etwas gesagt, nämlich im Zusammenhang mit der Frage, ob Amoktaten so verhindert werden können. Mhm. Ich glaube, dass Täter, die ein Entdeckungsrisiko haben, möglicherweise durch Erkennbarkeit von Polizei im Raum zumindest ihr Tatbegehen verschiebt.
Darüber werden wir gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren, meine Damen und Herren. Dann können Sie uns anrufen, mit uns diskutieren. 08000 441777 ist die kostenfreie Telefonnummer. 08000 441777. Nach Anschlägen und Amokläufen kann man die Bevölkerung schützen. Nach den Nachrichten machen wir weiter.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon ist weiterhin Burkhard Plempe. Guten Abend, meine Damen und Herren, wenn Sie sich jetzt eingeschaltet haben. Die Intensivstation entfällt heute, denn aus aktuellem Anlass gibt es diesen Themenabend mit dem Thema: Nach Anschlägen und Amokläufen kann man die Bevölkerung schützen. Sie können uns anrufen, Sie können mit uns diskutieren. 08000 441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 08000 441777. Wie reagieren Sie auf die augenblickliche Situation? Fühlen Sie sich bedroht? Gehen Sie vielleicht nicht mehr aus dem Haus? Nach Anschlägen und Amokläufen kann man die Bevölkerung schützen. Anna Ciotto hat Reaktionen auf der Straße gesammelt.
Wir kommen aus München. Also wir haben das am Freitag sehr nah mitbekommen und waren auch sehr schockiert, weil es wirklich sozusagen vor der Haustür war.
Nein, ich habe keine Angst und wütend bin ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, wir müssen lernen, damit umzugehen.
Natürlich bin ich wütend. Angst. Vielleicht vor großen Menschenmengen.
Bei Menschenansammlungen guckt man immer zweimal hin, also schon so ein bisschen komisches Gefühl.
Auf mein unmittelbares Lebensgefühl hat es momentan keinen Einfluss. Alle sind im Moment ziemlich ratlos und so geht es mir eigentlich im Moment auch.
Ich fühle mich nicht in meiner Sicherheit jetzt beeinträchtigt. Es ist schlimm, klar, man ist betroffen, aber man hat jetzt persönlich keine Angst.
Im Grunde interessiert mich das ganz herzlich wenig. Das ist nicht das Problem der Bürger, das ist das Problem der Politiker.
Ja, natürlich hat sich was verändert. Emotional macht eines total betroffen, dass im Grunde an jeder Stelle zu jeder Zeit Anschläge entstehen können. Ich glaube, unterbewusst war es schon nach den Anschlägen in Paris und Nizza, aber jetzt gefühlt ist es nochmal deutlich näher gerückt.
Gerade Anschläge von Einzeltätern lassen sich selbst durch noch so viel Überwachung nie ganz ausschließen.
Dass E-Mails gelesen werden, dass Telefonate abgehört werden und solche Sachen. Ich denke, dass es viel mehr sein müsste, um das dann überhaupt verhindern zu können.
Darüber wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie ja ganz andere Anregungen, andere Ideen. Reden Sie mit, mischen Sie sich ein. 08000 441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Welche Konsequenzen ziehen Sie? Welche Konsequenzen sollen wir alle ziehen aus den Anschlägen und Amokläufen? Unsere Experten sind der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, aus Berlin zugeschaltet, die Kriminologin und Strafrechtslehrerin Professor Dr. Britta Bannenberg von der Universität Gießen, dort sitzt sie auch, und die Medienwissenschaftlerin Professor Dr. Joan Christine Bleicher von der Universität Hamburg. Herr Malchow, es geht um die Polizeikräfte. Sie hatten es eben zuletzt vor den Nachrichten gesagt, wir bräuchten mehr Polizisten. 9000 allein, um die angesammelten Überstunden abzuarbeiten oder aufzufangen. Lassen Sie uns aber auf die Situationen eingehen, in Situationen, die besonderen Schutz bedürfen. Haben Sie den Eindruck, dass es besondere Punkte sind, wie eben bei diesem terroristischen Anschlag in Ansbach, ein Musikfestival? Sind das besonders gefährdete Orte?
Also unter der Diskussion, wo würde Terror für vermeintliche Täter sinnvoll sein, dann geht es immer darum, auch Panik in die Gesellschaft zu bringen. Also das bedeutet, die Ziele sind Ziele, die letztendlich im normalen Leben stattfinden. Ob das der Kinobesuch ist, die Sportveranstaltung, der Wochenmarkt, die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, alles sind Ziele, die möglicherweise Terroristen nutzen, um Angst in die Bevölkerung zu bringen, denn das ist ja ihr Ziel. Insofern geht es nicht um herausgehobene, besondere Situationen, sondern es geht im Grunde genommen im Alltag, die Verwundbarkeit der Gesellschaft deutlich zu machen.
Ist es das denn allein oder sind es vielleicht auch Gelegenheiten, die einen besonderen Symbolcharakter haben, also beispielsweise Musikfestivals oder in Frankreich, in Nizza eben der 14. Juli als das Ereignis? Oder geht es nach Ihrer Einschätzung nur um die Menge der Menschen, die an einem Ort versammelt sind?
Also bei der Frage von Terror geht es, glaube ich, tatsächlich darum, Menschengruppen anzugehen, um letztendlich die Diskussion in der Gesellschaft anzuregen, zu zeigen, wie verwundbar diese moderne Gesellschaft ist. Bei Amoktätern gibt es immer einen anderen Bezug.
Wie sehen Sie das, Frau Bannenberg, aus Ihrer kriminologischen, wissenschaftlichen Sicht?
Also ich würde auch meinen, dass auch Terroristen teilweise natürlich symbolische Daten wählen. Also der 11. September dürfte ja weltweit ein ganz besonders kritischer Tag sein. Und wenn man an Benghazi denkt, 11. September 2012, der Anschlag auf die amerikanische Botschaft, solche Dinge gibt es natürlich. Es ist auch bei Amoktätern so, dass sie sich an Daten orientieren, aber das nicht immer hinbekommen. Die sind nun sehr wenig trainiert im eigentlichen Sinn. Die wählen symbolisch nach ihrer persönlichen Vorliebe. Also für den einen ist es mehr die Schule, die frühere Schule. Für den anderen ist es möglicherweise der öffentliche Raum. Für andere ist es zufällig. Ein Täter hat erzählt, er hat über eine Tat nachgedacht an seiner Schule, hat aber dann überlegt, er wird ein Jugendcafé nehmen, weil er einfach so bequem war. Das war nämlich zwei Straßen von seinem Wohnort entfernt. Und er plante dann an einem Freitagabend dort in dieses Jugendcafé zu gehen, wo alle seine Schulkameraden versammelt waren oder viele. Also so kann es auch sein. Und deshalb kann das sehr individuell sein, wie das gewählt wird. Und es ist ein bisschen unterschiedlich. Aber es kommt vielleicht auch auf die Reife und das Alter der Täter an. Je jünger, umso eher wird Schule vielleicht gewählt, weil es natürlich so die erste soziale Instanz ist, in der man nach außen tritt und in der man sehr viel Zeit verbringt. Je älter die werden, umso eher werden sie wahrscheinlich auch auf die Ideen kommen, die Tatorte auszuweiten oder in den öffentlichen Raum zu gehen.
Sie bringen das Alter ins Spiel, Frau Professor Bleicher. Das Alter eben auch bei den Spielerinnen und Spielern, die diese sogenannten Ballerspiele spielen. Haben Sie da aus Ihrer medienwissenschaftlichen Sicht ein Alter, in dem die besonders gefährdet sind? Sind es die besonders Jungen, sind es die Älteren?
Also die Gefährdung hängt nicht so sehr vom Alter ab, sondern vom sozialen Umfeld und der psychologischen Disposition. Und insofern ist die Alterskategorie da eher von geringerer Bedeutung, sondern die Gefährdung hängt eher von einer Vielzahl von Faktoren ab. Man kann also nicht davon ausgehen, dass jemand, der als Jugendlicher Counter-Strike spielt, dann quasi sofort das Gewehr greift und auf der Straße dann um sich ballert.
Er hatte auch hoffentlich keins.
Genau, manchmal hat es der Vater im Schrank, das hatten wir ja leider auch, sondern um so ein Verhalten auszulösen, bedarf es wirklich einer Vielzahl von Komponenten und eben nicht nur den Umgang mit dem Spiel.
Meine Damen und Herren, wir reden darüber, um welche Komponenten es geht, wie man es verhindern kann, dass daraus eine reale Gefahr erwächst, was wir als Gesellschaft tun müssen, was wir tun können, wie wir auch mit unserer Angst umgehen können, wie wir uns schützen können. Rufen Sie uns an 08000441777. Manfred Lützke-Brune aus Moormerland, guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie eine Idee, wie wir uns schützen können?
Eine Idee habe ich nicht, aber ich zweifle daran, dass, ich sag mal, Laien, Nachbarn oder Mitschüler das erkennen können. Vielmehr sehe ich das Problem gerade in diesen jetzt stattgefundenen Fällen von Gewalt, dass ja viele der Täter in psychiatrischer Behandlung waren, sogar in Einrichtungen über längere Zeit. Und wenn die Spezialisten, die Fachleute dort nicht erkennen, dass da ein Potenzial ist, was eben zu Unheil führen kann, und dann eine, ich sag mal, eine Begleitung dieser Menschen organisieren. Wie soll dann ein Laie erkennen, dass, was weiß ich, in der Nachbarschaft, in der Bekanntschaft ein Junge oder ein junger Mann, ein junger Mensch so abdriftet? Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Das sind also hilflose Appelle, dann eben die Augen offen zu halten, wenn selbst die Fachleute es nicht erkennen können.
Richtig. Eben, ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, vor 3 oder 4 Jahren ist in Ihren Emden mal ein kleines Mädchen ermordet worden. Der Täter, also der Mörder dann, kam aus psychiatrischer Behandlung, hat sich bei der Polizei sogar noch gemeldet, dass er Probleme oder pädophil ist. Und es wurde nichts gemacht. Der hat dann das Mädchen umgebracht. Da hat einmal die Psychiatrie versagt, meine ich. Es ist dann ja anders geregelt worden. Vielleicht weiß der Herr von der Polizei dann ein bisschen mehr. Aber jetzt gerade in den speziellen Fällen waren ja sehr viele, ich wiederhole mich, in psychiatrische Behandlung. Und da hätte meiner Ansicht nach eine Begleitung, sogar vielleicht eine Überwachung stattfinden müssen.
Dankeschön, Herr Lützke-Brune. Dazu, meine Damen und Herren, haben wir auch eine Mail bekommen von Doris Wache aus Hamburg, die eben auch sagt, wir müssen freundschaftlich miteinander umgehen. Und sie sagt, dass die Helferinnen und Helfer im Umfeld, im nahen Bereich der Personen jeweils doch die Ersten sein sollten, die merken, wenn sich jemand isoliert oder radikalisiert. Das geht dann besonders auf junge unbegleitete Flüchtlinge ein. Und Frank Palm aus Hamburg hat sich gemeldet und schreibt uns auch, wir brauchten mehr Prävention, und er beklagt auch den Umstand, dass die Ärzte und Psychotherapeuten offensichtlich unfähig sind, diese Personen zu behandeln, und erfordert, die Ausbildung von Psychiatern und Psychotherapeuten muss schleunigst verbessert werden. Vielen Dank für diese beiden Mails. Dietmar Krause aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend, Herr Krause. Wie können wir uns denn schützen? Haben Sie da einen Vorschlag?
Das ist ein bisschen schwierig. Und ich habe durchaus Ausbildung im Sicherheitsgewerbe an der Handelskammer Hamburg erfolgreich abgeschlossen, als Jahrgangsbester seiner Zeit. So wie ich das sehe, sind die meisten der zur Anwendung gebrachten Waffen, wie sie genannt werden, im rechtlichen Sinne eigentlich gar keine Waffen, wie man sie irgendwo im Laden kaufen könnte, sondern verbotene Gegenstände oder eben noch alles andere. Ein LKW ist dazu da, dass man mit ihm auf der Straße fährt und vielleicht einen Umzug gestaltet oder so, aber nicht über eine Promenade. Eine Axt ist dazu da, dass man damit Holz hackt oder irgendeine andere Gegenstände, aber nicht auf Leute. Nicht jeden Messer sieht man an, zu welchem Zweck es gebraucht werden soll. Und eine aufgebohrte Glockpistole ist ein verbotener Gegenstand. Und ja auch ausdrücklich aus illegalen Kreisen und Kontakten beschafft worden. Wie will man das gesetzlich eindämmen? Wie will man das vorprüfen?
Ist das das besonders Bedrohliche, dass es also Alltagsdinge sind, wenn Sie den LKW ansprechen, den ich an jeder Ecke fast mieten kann, wenn ich den entsprechenden Führerschein habe? Ist es das besonders Bedrohliche, dass also dieser Alltag so gefährlich wird?
Das ist zumindest das, was es sehr viel schwieriger macht, weil es den Gegenstand selber nicht anzusehen ist. Bei den Personen, ja, dann muss halt das nähere Umfeld einen guten Kontakt pflegen. Aber Leute können sich auch gut verstellen zum Teil.
Ja.
Müsste man schon psychiatrisch oder sagen wir psychologisch ausgebildet sein, zu merken, wenn sich jemand nach und nach immer mehr in eine Richtung verändert.
Dankeschön, Herr Krause. Unsere Telefonnummer, meine Damen und Herren, 08000 441777. Ja, was machen wir denn da? Was sagt denn die Kriminologin dazu, Frau Bannenberg? Sind die Fachleute noch nicht mal in der Lage, so etwas zu erkennen, eine solche Entwicklung, und die Laien dann völlig überfordert damit?
Also ich würde das Bild nicht ganz so schwarz malen. Natürlich gibt es diese Fälle, wo die Normalpsychiatrie nicht erkennt, dass ein Mensch Gewaltfantasien, Tötungsfantasien hat und dass er auch fremdgefährlich ist, wie man sagt. Das hat schon mit einem gewissen Problem zu tun, dass es nur sehr wenige forensische Psychiater und Psychologen gibt. Das sind Personen, die sich speziell mit psychisch Kranken und deren Straftaten beschäftigen, während das ja für die Masse der Psychiater und Psychologen und Psychotherapeuten nicht gilt. Die haben ja mit Menschen zu tun, die hilfsbedürftig und krank oder eben auffällig sind und dann eben auch Hilfe und Heilung erwarten. Und es hat sich aber sehr viel getan. In den letzten Jahren kann man sagen, sehr viele Psychiater- und Psychologenkongresse hatten auch die Thematik gefährliche Menschen und Amok etwa als Thema. Und es ist eine Frage von Fortbildung. Das ist ein Problem, was wir auch sonst im medizinischen Bereich haben, wenn man eine vielleicht nicht alltägliche Krankheit hat und geht zum Arzt, dann ist nicht immer sichergestellt, dass der auch erkennt, was man hat. Und das muss man tatsächlich verbessern, da würde ich auch zustimmen. Denn viele können insbesondere mit diesen Gewaltfantasien nicht viel anfangen, wenn der Täter sie überhaupt offenbart. Es wurde eben auch schon mal gesagt, dass manche Täter sich natürlich auch sehr gut verstellen können, sehr gut verbergen können.
Also zu der Zeit, wenn ich da gleich mal unterbrechen darf, ist es ja noch kein Täter, sondern ist es der Patient, der zum Täter werden könnte.
Genau, wenn wir davon ausgehen, dass ein Mensch schon tatgeneigt ist und schon diese Ideen hat und im Vorfeld bei der Psychiatrie, in der Psychiatrie landet. Also das ist bei einigen Amoktätern ja tatsächlich auch der Fall gewesen, dass sie ein Jahr zuvor, anderthalb Jahre zuvor mit einer Mischung aus Befindlichkeitsstörungen, Suizidabsichten, teilweise freiwillig sich dort vorgestellt haben, Hilfe gesucht haben, aber eben auch Gewaltfantasien schon geäußert haben. Ich habe die Vorstellung, alle Menschen töten zu müssen, ich hasse alle Menschen, solche Sätze. Und das ist eben, also die haben schon die Idee an die Tat gehabt, ja. Und das ist auch so eine Ambivalenz. Diese Täter haben ja zum Teil, ich sage wieder Täter, das Gefühl, sie sind noch nicht so ganz entschlossen, sie suchen vielleicht eher doch den Ausweg oder sie begehen die Tat.
Mhm. Sagen Sie doch bitte noch aus kriminologischer Sicht, ist denn jemand, der psychische Probleme hat, der vielleicht auch psychisch krank ist, der in psychiatrischer Behandlung ist, ist der gefährdet, auch gewalttätig zu werden, mehr als andere?
Pauschal kann man das nicht sagen, aber Schizophrene und psychotische Menschen haben ein 7- bis 8-fach erhöhtes Gewaltrisiko. Wenn sie zusätzlich alkohol- und drogenabhängig sind, haben sie ein 14-fach erhöhtes Gewaltrisiko.
Was heißt das?
Das heißt, dass sie eben sehr viel häufiger als in der Normalbevölkerung auch das Risiko mit sich bringen, eine Gewalttat, eine schwere Gewalttat auszuüben.
Und
das hat aber speziell auch mit dieser Wahnerkrankung zu tun, die wir bei erwachsenen Tätern finden, bisher aber nicht bei jungen Tätern. Mhm. Bei erwachsenen Tätern, die eine Mehrfachtötung begehen, war ein Drittel psychotisch erkrankt, also sehr schwer psychisch krank.
Und bedeutet das denn, dieses erhöhte Gewaltrisiko, dass es sich beispielsweise auf eine Gewalttat im Nahfeld, in der Familie, in der Beziehung bezieht oder die Kneipenschlägerei oder dass dann so jemand tatsächlich losgeht und ein solches Blutbad anrichtet?
Das kann alles Mögliche bedeuten. Wir haben uns ja umgekehrt Täter angeschaut, die eine Mehrfachtötung begangen haben. Und erwachsene Täter, die eine solche Tat begangen haben, haben sowohl im familiären Umfeld wie auch im erweiterten familiären Umfeld, das heißt also Frau und Angehörige und Arbeitskollegen zum Beispiel getötet. Sie haben aber auch teilweise ziellos im öffentlichen Raum eine ganze Vielzahl von Menschen attackiert. Und bei den jungen Tätern ist es ein bisschen anders gelagert. Dort haben wir diese Psychosen nicht gefunden, aber nahezu alle waren persönlichkeitsgestört in einer bestimmten Richtung. Einzelgänger, narzisstische Anteile, sehr egoistisch, nicht empathisch und leicht paranoid. Das bedeutet, sie interpretieren alles zu Unrecht feindselig und fühlen sich dadurch natürlich sehr häufig angegriffen, unverstanden, nicht genügend gewertschätzt. Und das hatte dann immer schon Störungsqualität. Das ist also nicht eine normale Befindlichkeit. Mhm.
Und nicht empathisch heißt, sie können sich eben auch in die Situation anderer Menschen, ihres Gegenübers, nicht hineinversetzen. Meine Damen und Herren, mischen Sie sich ein in unser Gespräch. Peter Knebel aus Hamburg ist am Telefon. Herr Knebel, wir sind gerade bei der besonderen Gefährdung von bestimmten Menschen. Haben Sie dazu eine Idee?
Ja, also erstmal einen schönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank, dass ich mich da äußern darf. Ich habe heute also zwei Sendungen, ich bin mit dem Wagen unterwegs gewesen, auf dem Deutschlandfunk, pardon, wenn ich das sage, auf HR3 gehört. Die hatten dort auch, mir kam ein Thema zu kurz, und zwar bin ich der Meinung, müssen wir etwas weiter zurückgehen. Diese jungen Leute kommen ja ausgestattet mit Geld aus ihren Großfamilien oder Clans, kommen nach Europa mit der Maßgabe, sich hier zu etablieren, Geld zu verdienen und baldmöglichst Geld nach Hause zu schicken, um die wirtschaftliche Situation der Familie, des Clans zu verbessern. Ich weiß nicht, was man diesen Leuten jetzt vor Ort erzählt hat. In Hamburg finden unter der Leitung der Stiftung Berufliche Bildung finden, ich sage mal, erste Sprachkurse statt, berufsfördernde Maßnahmen wie Praktikum und so weiter und so fort. Und zu diesen Büros habe ich also einen persönlichen Kontakt. Mir ist ein junger Mann aufgefallen und da kam dieses Beispiel aus Würzburg. Wir haben dort einen jungen Mann gehabt, ich weiß nicht, ob der schon 18 war, aber auf jeden Fall ist er hier angekommen, ist aufgenommen worden, versorgt worden und so weiter und so fort. Das ganze Prozedere durch, ist im Kolpinghaus gelandet und hat dann eine Wohnung oder einen Platz in einer Wohngemeinschaft mit Gleichaltrigen bekommen. Hat ein Praktikum gemacht in einer Bäckerei und mit der Maßgabe, dass er quasi im neuen Jahr einen Lehrvertrag bekommt und dann Bäcker wird. Wir haben solche Gespräche auch mit jungen Leuten hier in Hamburg geführt und die haben uns gesagt, das dauert uns zu lange, wir müssen eher Geld nach Hause schicken, weil da wird nach einem halben Jahr schon gemahnt per Telefon, wann kommt das Geld. Das heißt, diese jungen Leute, die losgezogen sind aus ihrer Heimat nach Europa, waren stolz darauf, dass sie ausgesucht worden sind, jetzt nach Europa zu gehen, mit Geld versorgt worden vom Clan, von der Familie, kommen hier an und ja, wir haben hier Prozedere.
Aber das ist ja nur ein Teil, denn beispielsweise der Amokläufer in München, auf den trifft es nicht zu und auf andere auch nicht. Haben Sie denn da bestimmte Gegenden jetzt im Blick, aus denen diese, wie Sie sagen, von den Clans geschickt werden?
Also die jungen Leute, die ich kennengelernt habe, kamen auch aus Afghanistan und Pakistan. Und die hatten mir gesagt, es dauert ihnen zu lange. Der eine wollte die Lehre gar nicht erst antreten. Wir haben dann von Fällen gehört, wir stehen also auch überregional in Verbindung, dass also in Bayern dann auch solche Lehren abgebrochen worden sind nach einem halben Jahr. Und ich komme jetzt zu der Maßnahme, die ich vielleicht vorschlagen darf. Wir müssen in den Heimatländern dieser Leute, unterstützt von Migranten, die hier angekommen sind, ganz, also in Zeitungen, Medien oder wie auch immer, also Facebook und was dort alles läuft, ganz klar sagen, wenn ihr nach Europa kommt, könnt ihr nur in Europa leben, wenn ihr euch dem Ausbildungsprozedere quasi unterwerft, das müssen wir auch unterwerft bitte in Anführungsstrichen sehen.
Ja.
Und weil sonst haben sie hier keine Chance, weil es kam die Meinung hoch in einem Gespräch, ja, wir können ja auf dem Obstmarkt arbeiten oder ich gehe als Hilfsarbeiter und dann wurde von einem meiner Kollegen gesagt, Hilfsarbeiter brauchen wir nicht mehr und wir werden auch nicht allzu viele Leute auch auf den Obstmärkten brauchen, das ist auch überschaubar. Letztendlich führen solche Tätigkeiten auch nicht dazu, dass man größere Summen nach Hause schicken kann. Das Problem liegt in den Erwartungshaltungen dieser jungen Leute, die hierher kommen und sagen, okay, hier bekomme ich quasi alles gestellt und merken dann plötzlich, ja, Moment, da werden Hürden aufgebaut.
Ja, ja.
Ich will noch zu einem Punkt sagen, Schulabschluss. Wir haben das mal geprüft, der Schulabschluss, also aus Pakistan, der hier genannt wird, entspricht dem Abschluss der 5. Klasse in der Grundschule. Damit können wir berufsmäßig überhaupt nichts anfangen. Wir müssten da also noch weitergehen. Berufsausbildungen sind sehr vage zu. Ich muss mich da sehr zurückhalten und sehr vorsichtig argumentieren. Berufsabschlüsse, die dann mündlich vorgetragen werden, halten im Prinzip einem Gesprächstest auch nicht stand.
Ja, ja. Ich glaube, Herr Knebel, das Thema und auch das Problem ist klar geworden. Haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf.
Okay.
Sagen Sie bitte, Frau Bannenberg, hängt denn damit dann auch eventuell eine Neigung zu Gewalttaten zusammen? Enttäuschte Erwartung, völlig falsche Vorstellung, wenn wir uns jetzt die Gruppe derer ansehen, die neu hier angekommen ist?
Tja, das wird sich weisen. Es gibt natürlich Theorien, wie entsteht Terror, wie entsteht der Terrorist in seinem Werdegang. Und man sieht natürlich ein Ursachenbündel, einmal aus der Persönlichkeit, aus der möglicherweise vorhandenen Impulsivität, Aggressivität, Gewaltbereitschaft ohnehin und Frustration und enttäuschende Erwartungen der Lebenssituation. Also das kann schon sein, dass da in einigen Jahren noch einiges auf uns zukommt.
Herr Melchior, haben Sie denn da polizeiliche Erkenntnis?
Na, das ist ja alles noch viel zu früh. Wir reden ja über diejenigen, die im letzten Jahr gekommen sind. Tatsächlich wissen wir auch über die Diskussion im Deutschen Gewerkschaftsbund, in dem wir Mitglied sind, dass es tatsächlich die Aufträge gibt, möglichst zügig hier Geld zu verdienen und in die Heimat zurückzuschicken und dass deswegen Ausbildung ein vollkommen fremdes System ist. Es hilft aber natürlich, Menschen hier zu integrieren und das ist ein Zwiespalt. Aber daraus zu machen, dass es möglicherweise Frustrationen gibt, die dann dazu führen, dass hier jemand Terroranschläge begeht oder aber Amokläufer wird, das glaube ich ist ein bisschen weit hergeholt.
Mhm. Meine Damen und Herren, unsere Telefonnummer 08000441777, Klaus Schneider in Berlin. Sie haben Erfahrungen mit diesem Thema. Was haben Sie erlebt?
Ja, guten Abend. 2008, noch vor Winnenden, stand ein Schüler nach dem Unterricht vor mir und sagte ganz leise mit zitternder Stimme, ich habe Vertrauen zu ihm. Ich erzähle Ihnen jetzt was, ich zitiere Ihnen jetzt, was ich morgen machen werde. Ich werde eine Waffe mitbringen und diese ganze Waffe dem Mann, der mich seit Monaten quält und mobbt, ins Gesicht schießen, vor der ganzen Klasse. Gut, ich erinnere mich jetzt, als wäre das wie gestern gewesen. Wir haben dann ganz ruhig auf die Person eingewirkt und das Ganze abwenden können. Was ich sagen will, der Dreh- und Angelpunkt, es geht jetzt hier natürlich nur um Schulattentate. Das andere, was eben besprochen wurde, hat noch sehr viel mehr Dramatik und ist noch schwieriger. Also Schulattentate, der junge Mann hat sich selbst offenbart, denn sein tiefenpsychologisches Unbewusstes sagt ihm, ich will eigentlich nicht töten. Bin ja selber, sagte er, ein kleiner, zurückgezogener Typ, so wie im Grunde genommen auch der Münchner und letztendlich auch die Leute in Lütteln 1999. Mobbing-Opfer waren, das klingt jetzt ganz merkwürdig, gemobbt wurden, bis sie sich explosionsartig, weil sie keinen Ausweg mehr sahen, meinten, die Gewalt wäre eine Lösung aus dieser Mobbing-Situation. Also er offenbarte sich selber, weil sein tiefenpsychologisches Unbewusstes sagen wollte, komm, helf mir doch jetzt endlich, ich muss da raus, ohne zu töten. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Die FU-Wissenschaftler nannten das Leaking-Prinzip. Sie hatten diese Leute nach Winnenden auf Sendung. Ich erinnere mich noch an den Herrn Professor, ich kenne den Namen nicht. Sagte Leaking-Prinzip, es tropft etwas heraus. Es liegt etwas vor der Tat aus den Leuten heraus. Da müssen wir anklinken im Sinne der Selbstoffenbarung. Mhm. Wir haben es dann geschafft, ein sogenanntes Sorgentelefon an unserer Schule zu installieren. Das war aber erst 4 Jahre danach und hielt auch nur ein Jahr. Das machte den Leuten zu viel Mühe oder wie auch immer. Wir müssen gucken, dass wir diese Sorgentelefone, das ist also mein Appell jetzt an alle, die zuhören und die da in Amt und Würden und Verantwortung haben, darüber mal nachzudenken, ob diese Billiglösung, die ich seit 2002 gefordert habe, nach Erfurt, ein Sorgentelefon pro Schule anzuschaffen, wo die Nummer kennen alle Schüler, alle in der Umgebung und sie können jedes, was auch jetzt hier in München der Fall war, was vorher heraustropft, dass junge Frauen jetzt sagen, ja, er hat ja immer mit Mord gedroht und so, dass das vorher rauskommt und man dann gezielt den Versuch machen kann, das Ganze trocken zu legen.
Herr Schneider, aber sagen Sie doch bitte nochmal zu den konkreten Umständen. Da sitzt oder steht also dieser junge Mann vor Ihnen und sagt Ihnen das. Was haben Sie denn konkret gemacht? Sie sagen, Sie haben mit ihm geredet, haben ihn davon abgebracht. Waren Sie sicher, dass damit auch die Gefahr gebannt war? Haben Sie das überhaupt so ernst genommen?
Ich habe das, was ihr gesagt habt, was ich gesehen habe in den Monaten vorher, in den Wochen vorher war, da ist einer, der ist Mobbingtäter. Ich habe das Opfer nicht erkannt, die Person. War nicht in meinem Blickfeld. Ich habe ungefähr so 180 Schüler gehabt pro Halbjahr. Aber da, wo er vor mir stand, war es absolut authentisch. Die Leute reden zwar, ihm merkte ich die Hemmung an, in der er sprach. Er lockerte sich dann im Gespräch mehr und mehr. Also er machte quasi verbal vor mir die Hand, erhob er dann und nahm die Hand und schoss mit dieser Hand symbolisch quasi, die Klasse war leer, waren dann auch alleine in den Raum hinein und sagte, spring ihn dann. Und ich sagte, oh Gott, war alles klar. Jetzt bin ich Halbprofi, wie wir alle halb immer nur sind, und hab dann gesagt, komm, erzähl mal, und wo hast denn die Waffe her, und können wir deine Mutter mal anrufen, und dann darf ich ihn nach Hause bringen? Nee, ging dann ganz leise nach Hause, und dann haben wir den Schulleiter informiert, was er weitergemacht hat, weiß ich, auf alle Fälle wurde die Sache am nächsten Tag, war er dann zurück in seiner alten Schule, glaube ich, und die Waffe wurde tatsächlich gefunden. Es war eine Waffe, die der Vater wohl legal oder illegal besaß, wie das immer so ist, oder oftmals in solchen Fällen. Es war in diesem glücklichen Fall klärbar. Ob für andere Fälle anders liegen, weiß ich ja nicht. Aber wie gesagt, die FU, also wenn da Leute nochmal jetzt wirklich Nägel mit Köpfen machen wollen, ich weiß nicht, wie lange man noch warten will, um bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse mal umzusetzen, das ist das Ligging-Prinzip, und die FU Berlin, wie gesagt, über NDR Info habe ich auch davon nur erfahren, die forschte dazu schon vor einem Jahrzehnt.
Ja, Herr Schneider, haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf und für diese Geschichte. Genau. Frau Bannenberg, wie wirkt diese Geschichte auf Sie als Kriminologin? Ist das die Situation, wie man als Lehrer in einer solchen Situation umgehen soll?
Das hat jetzt verschiedene Facetten. Der Fall, der geschildert wurde, kommt mir bekannt vor. Und zwar nicht als Amoktäter, sondern als Amokdroher. Wir haben neben den Amoktaten auch Amokdrohungen untersucht. Und dieser Junge hat ja die Tat nicht begangen, sondern er hat sich offenbart. Und das ist eine winzige Gruppe von Mobbing-Opfern, die mit einer Amoktat drohen, aber damit einen Hilferuf ausstoßen und nicht wirklich vorhatten, die Tat zu begehen. Diese narzisstischen Egoisten, die die Tat begehen, die würden sich nicht selber offenbaren. Die planen nämlich heimlich die Tat, und dann ist das Leaking, was eben angesprochen wurde, wichtig, weil die Mitschüler solche Äußerungen möglicherweise, also Gutheißen der Tat und Planungsaspekte, bemerken. Das ist also auf mehreren Ebenen sehr interessant, und es gibt diese Fälle. Das ist aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Junge gewesen, der die Tat nie begangen hätte.
Ja, also eine andere, etwas andere Kategorie noch eben, der Hilferuf und die Drohung damit, ohne hoffentlich in der letztlich ernstzunehmenden Absicht es dann zu tun.
Darf ich noch etwas ergänzen? Und es zeigt aber trotzdem, wie wichtig es ist, dass an Schulen aufmerksam auf Bedürfnisse von jungen Leuten dass auf diese Bedürfnisse eingegangen wird. Das ist unser Thema von vorhin. Also es gibt eben Drohungen, die sind harmlos. Es gibt Drohungen, die sind Hilferufe. Und es gibt Täter, die Andeutungen machen. Ja. Die drohen nicht so sehr, sondern die machen Andeutungen über das, was sie vorhaben. Und das braucht ja jeweils einen fruchtbaren Boden, ein Lehrerteam, die sensibel sind und die Schülern auch zuhören.
Ja, ja. Wir haben eine weitere Mail bekommen von Friedrich Schröder aus Göttingen, und er schreibt uns, er findet es jetzt sehr gut, dass endlich der Name der Attentäter nicht mehr so oft genannt wird. Denn vor allen Dingen bei dem Norweger Breivik, da regt er sich drüber auf, dass immer wieder auch dieser Name genannt wird und das dann vielleicht ja auch dazu führen könnte, dass jemand dadurch auch sich besonders aufgewertet fühlt und in der Öffentlichkeit präsent ist. Wir haben einen Anruf gehabt von Marion Buck aus Husum, Und sie weist darauf hin, dass der Täter in Ansbach vor der Abschiebung stand und seit einem Jahr schon eigentlich ausreisepflichtig war. Und sie schreibt, die straffälligen Flüchtlinge sollten sofort abgeschoben werden. Am Telefon ist jetzt Werner Breyer in Goslar. Herr Breyer, Sie sehen auch die Gefahr darin, dass vor allen Dingen Flüchtlinge dann auch so zu Tätern werden, nicht wahr?
Ja, erstmal guten Abend. Ja, also ich wollte auf zwei Fragen eingehen. Das beantwortet dann auch gleich das, was Sie gesagt haben. Also im Zusammenhang mit den Anschlägen in Brüssel und Paris ist die Antwort zu Anschlägen in Deutschland schon vor Monaten mehrfach von Experten gegeben worden. Ja, für diese Experten stellte sich nicht die Frage, ob es Anschläge in Deutschland geben wird, sondern nur wann dies der Fall ist. Nun erleben wir das. Und die zweite Frage ist dann noch direkter, was kann der Staat für die Bürger tun, um sie besser zu schützen? Und das ist dann direkt das, worauf Sie mich jetzt ansprachen. Also da hat es mich also bisher gewundert, und deshalb habe ich auch angerufen, dass in der Sendung nichts, beziehungsweise erst dann aufgrund der Anregung eines Hörers, als ich dann schon angerufen hatte, diskutiert wurde, dass die Anschläge in Deutschland, Nizza, Brüssel, Paris oder San Bernardino von Bürgern mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen durchgeführt wurden. Ja, und also ergänzend zu diesem Hörer möchte ich sagen, dass Bürger mit Migrationshintergrund hier aufgewachsen sind. Ja, allein aus Deutschland gibt es viele hunderte von IS-Kämpfern, also mit deutschem Pass und halt Migrationshintergrund. Das sind so viele, dass die Polizei nicht in der Lage ist, diese zu überwachen, wenn sie zurückkommen. Ja, was das dann bedeutet, braucht man nicht auszuführen. Ne? Das heißt dann aber auch, dass die Integration nicht nur in Frankreich oder Belgien nicht funktioniert hat, sondern auch in Deutschland nicht. Ja, also da muss man doch Angst haben, dass das in Deutschland zukünftig noch schlimmer wird. Das ist eine Problematik, die ich bisher bei Ihnen nicht so angesprochen gesehen habe. Stattdessen war die Betonung, jedenfalls am Anfang der Sendung, auf Ballerspielen. Und deshalb wollte ich mal dieses Migrationsthema angesprochen haben.
Haben Sie eine Idee, was wir denn da machen sollten?
Um es nicht ansteigen zu lassen, ist halt das Asylrecht auf das zu beschränken, was es ist. Das heißt, den Flüchtlingen so lange Schutz zu gewähren, wie die Fluchtgründe in ihrer Heimat bestehen, aber halt nicht drüber hinaus. Ja, und da gibt es ja durchaus in der politischen Welt so keinen Konsens. Also da habe ich doch den Eindruck, dass einige Parteien über dieses Asylrecht hinausgehen und diese Notsituation nutzen wollen, um politische Vorstellungen zu dieser Gesellschaft umzusetzen, halt die umzugestalten zu mehr Multikulti. Und das hat nun nichts mehr mit Asylrecht zu tun, sodass ich sagen würde, ein Gedanke dazu ist, das ist nicht die Lösung per se, aber es ist ein Gedanke, das Asylrecht wirklich Asylrecht sein zu lassen und nicht darüber hinauszugehen.
Haben Sie denn den Eindruck, dass diejenigen, die als Flüchtlinge hierher kommen und hier Asyl suchen, dass die besonders gefährdet sind, gewalttätig zu werden?
Gut, das ist ja kein Eindruck. Also ich habe ja gerade geschildert, man muss sich nur mal angucken, wer die Anschläge jetzt in Deutschland, Nizza, Brüssel, Paris, San Bernardino durchgeführt hat.
Lassen Sie unseren Polizisten, Herr Breyer, vielen Dank für Ihren Anruf, doch dazu mal Stellung nehmen, Herr Malchow. Gibt es da eine besondere Gefährdung bei einzelnen Gruppen von Flüchtlingen in dieser Weise auffällig zu werden, gewalttätig zu werden?
Also wir reden jetzt über die letzten Taten und wir vermischen Amok-Taten und Terror-Taten. Jedenfalls, wenn wir die aus Frankreich und Belgien dazu zählen. Das, glaube ich, führt uns auf einen vollkommen falschen Weg. Die Amok-Taten, die wir in Deutschland haben und auch in den letzten Jahren hatten, haben nichts mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun. Also auch solche gibt es natürlich, aber sich darauf zu kaprizieren, ist, glaube ich, vollkommen falsch. Wir haben natürlich eine Problemlage, wenn wir über Terror reden, das ist natürlich auch, und das wird ja schon seit langer Zeit auch immer wieder dargestellt, auch vom Präsidenten des Bundeskriminalamtes oder vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir haben natürlich auch in der Flüchtlingswelle Menschen, die ganz bewusst sich untergemischt haben, um in Deutschland möglicherweise Terroranschläge zu begehen. Wir haben ja jetzt schon 59 Verfahren laufen von Flüchtlingen, die denen vorgeworfen wird, Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismus begangen zu haben. Wir haben über 600 in Deutschland ehemals Lebende, die nach Syrien gereist sind. Davon ist ein Teil wieder zurückgekommen, die dort auch tatsächlich sich haben ausbilden lassen. Insofern ist natürlich eine Bedrohungslage da, aber die hat nichts mit den Amoktaten zu tun.
Und da weist Herr Breyer ja darauf hin, dass die Polizei nicht in der Lage sei, die zu überwachen. Ist das so?
Da meint er sicherlich oder höchstwahrscheinlich diejenigen, die wir als sogenannte Gefährder beschreiben. Das ist die Zahl von 600 bis 800, die wir deutschlandweit haben. Die darf Polizei gar nicht rund um die Uhr bewachen, weil es dafür gar keine Rechtsnorm gibt, dieses tun zu dürfen. Das darf man nur, wenn die Gefährder wirklich und die Hinweise über ihre Gefährlichkeit so deutlich sind, dass Anschläge unmittelbar bevorstehen können oder man Vorbereitungstaten für eine Straftat begeht, die im terroristischen Bereich läge. Und da würden wir pro Person, sage ich mal so, mit mindestens 24 Vollzugsbeamten agieren müssten. Bei 600 ist das schon richtig schwierig. Aber 24. Die Masse von den 24 pro Person, 7 Tage die Woche, 24 Stunden lang, das wäre letztendlich die notwendige Maßnahme. Das darf man aber nur, wenn der rechtliche Rahmen auch gegeben ist. Und das ist er bei vielen der über 600 sogenannten Gefährder nicht.
Das ist auch das Thema für Henning Ludolfs aus Völksen. Guten Abend, Herr Ludolfs. Sie haben Probleme mit dem Datenschutz und haben den Verdacht, dass der einer höheren Sicherheit im Wege stehen könnte.
Ja, guten Abend erstmal in die Runde. Ich will nicht sagen, dass ich Probleme mit dem Datenschutz habe, aber die Frage, und das ist eine offene Frage, die ich selber für mich nicht beantworten kann, haben wir einen Interessenkonflikt zwischen Datenschutz und Sicherheit? Vielleicht zum Hintergrund meiner Frage, ich bin erstmal kein EDV-Experte, aber nach den Anschlägen hört man immer, dass man im Netz und auf den Computern diverse Informationen gefunden hat. Und meine Frage ist, wenn die Sicherheitsbehörden mehr Freiraum hätten, im Netz zu suchen, um dann sicherlich nicht auf hundertprozentige Sicherheit zu kommen, aber das Sicherheitsniveau etwas anzuheben, dann wäre ich persönlich zumindest bereit, den Datenschutz zu reduzieren, um die Sicherheit zu erhöhen.
Ich versuche mir das gerade praktisch vorzustellen. Wir haben ja nun die Medienwissenschaftlerin bei uns, Frau Professor Bleicher. Was kann man denn da oder könnte man denn da praktisch tun, um die Sicherheit zu erhöhen?
Also die NSA ist da bestimmt ein großes Vorbild, weil die NSA hat das wohl, glaube ich, perfektioniert mit automatischen Suchen nach bestimmten Wortkombinationen und so weiter. Da gibt es ja eine Vielzahl von Verfahren. Ein Problem, was sich aus meiner Sicht da insbesondere stellt, der Münchner Amokläufer hat sich ja im Darknet seine Waffen besorgt und ich glaube, das Darknet ist so eine große Lücke im Sicherheitsbereich in der Überwachung. Und ein weiterer Bereich ist natürlich auch, wie geht man mit den Daten um, welche rechtlichen Grundlagen haben solche Datenkontrollen und welche rechtlichen Grundlagen hat es dann, mit diesen Daten in Strafverfahren hineinzugehen. Ich glaube, da ist das deutsche Strafrecht noch nicht den aktuellen technischen Möglichkeiten angepasst.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich versuche es mir gerade praktisch vorzustellen. Warum gibt es dieses sogenannte Darknet und warum ist es eben ein schwarzes Loch, wenn es um die Überwachung geht?
Weil das Darknet natürlich besonderen Schutz hat nach außen. Das heißt nicht umsonst so. Also es gibt schon mal große Zugangsprobleme. Da muss man sich schon auskennen, um da überhaupt hineinzubekommen. Und dann ist es natürlich auch genauso ein Markt unter anderem für Waffen oder andere Dinge, die auf legalem Wege so nicht so zu bekommen sind. Und die Zugänglichkeit stellt ein Problem dar, und natürlich die Regulierung und die Kontrolle.
Also rein technisch ist es schon mal sehr schwer, da dann dieses Darknet auszuleuchten. Kommen wir zu den rechtlichen Gegebenheiten. Frau Professor Bannenberg, Sie sind ja nun die Strafrechtlerin. Sind da so enge Grenzen gesetzt? Würden Sie die gerne erweitern?
Also ich würde das Problem doch etwas anders noch anpacken. Das Darknet ist eine eigene Problematik, weil man dort ja wirklich die IP-Adressen kappt über mehrere Server und dann einfach schwer nachvollziehen kann, welche Menschen sich da gerade tummeln. Und da muss sich die Politik sicher Gedanken machen, technisch und rechtlich. Die andere Sache, die in der Frage anklang oder in der Bemerkung, man hat auf den Rechnern der Täter etwas gefunden, das geht dann eher in die Richtung, was bedeutet das? Was hat man dort gefunden? Ist das ein Datenschutzproblem? Und da würde ich nicht das Datenschutzproblem sehen. Die Amoktäter sind ja sehr selten. Es sind Einzeltäter. Die versorgen sich aus öffentlich zugänglichen Materialien und sammeln dann praktisch Amok- und mordaffines Material auf ihren Rechnern. Und man kann im Nachhinein sehr gut sagen, wie lang und intensiv eine Beschäftigung oder Identifikation mit entsprechenden anderen Tätern schon lief. Und so etwas kann auch auffallen und da hat man zunächst keine Datenschutzprobleme. Also wenn ein solcher Tatgeneigter etwa im Internet mit anderen sich austauscht, chattet, Kommentare schreibt, dann ist das ja oft sehr offen. Es fällt ja anderen auf, dass da möglicherweise einer sehr unangemessene Äußerungen tätigt. Und diese Hinweise der Polizei dann mitzuteilen, die können abgeklärt werden. Das ist eigentlich ein geringeres Problem und kein Datenschutzproblem. Mhm. Man kann aber sicher nicht Millionen von Menschen scannen, was sie da alles tun und ansuchen und runterladen. Also jedenfalls, um Täter zu identifizieren, ist das keine geeignete Möglichkeit.
Ja. Herr Malchow, haben Sie denn von Ihren Kolleginnen und Kollegen gehört, dass die jetzt beispielsweise aus datenschutzrechtlichen Gründen, wie Herr Ludolfs angemerkt hat, dann in ihrem Eifer gebremst worden sind, wenn es um die Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten ging?
Na, das Recht grenzt natürlich polizeiliches Handeln auch an dem fällt ein. Ich glaube, das Hauptproblem ist aber im Moment wirklich, dass die Kontrolle auch der öffentlichen Netze zu wenig durch Polizei durchgeführt werden kann. Auch wenn wir da im digitalen Raum sind, dort werden Straftaten verabredet, vorbereitet, auch durchgeführt. Und wir bräuchten auch Ermittler, die in diesen Bereichen einmal die technischen Voraussetzungen drauf haben, also wissen, wie was funktioniert und wie Ermittlungen zu führen sind. Die fehlen uns aber leider. Wir sind in diesem Bereich nicht so gut aufgestellt, wie es eigentlich sein müsste.
Gut, vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Ludolfs. Wir haben eine Mail bekommen von Hans-Dieter Thiemig aus Osterholz-Scharmbeck. Er fragt, sind es denn eigentlich nur Männer oder männliche Jugendliche, die Amokhandlungen begehen? Da hatten wir, Herr Thiemig, vorhin schon festgestellt, Frau Professor Bannenberg hat das getan, dass es ganz überwiegend im Bereich der schweren Gewaltkriminalität nur männliche Täter sind. Dann haben wir Ludger Gaillard aus Göttingen. Der schreibt uns, solange der Ellenbogen als besonders wichtiger Körperteil gilt, also Durchsetzung und Erfolg unser Wertesystem in Schule, Beruf und Gesellschaft bestimmen, so produzieren wir besonders zwangsläufig Verlierer in großer Zahl und dann rasten manche eben aus. Nils Fischer aus Büdenstedt hat uns geschrieben, dass Prävention in jeglicher Hinsicht wichtig und notwendig ist. Und das heißt, die soziale Förderung jeder einzelnen Person von der Schule aus an, sodass Talente entdeckt und entwickelt werden. Und eine Abstempelung der Spiele, da geht es nochmal um die Ego-Shooter, als ein Hilfsmittel für Terrorwütige, findet er verkehrt. Also, wir sollten auch dabei natürlich Maß halten. Carsten Vogt aus Hamburg ist in der Leitung. Herr Vogt, bei Ihnen geht es um die Bilder der Handyvideos, gerade ja, von diesen Taten.
Ja, es gab zwei Handyvideos. Das eine, das war die Szene von McDonald's. Da habe ich mich gefragt, warum in der zweiten Hälfte der Senderzeit beim ARD das Gesicht und ausschließlich das Gesicht des Täters verdeckt wurde. Denn das war das Einzige, was vielleicht noch Wiedererkennungswerte gehabt hätte. Und das zweite Handyvideo, da habe ich mich gefragt, wieso es überhaupt veröffentlicht worden ist. Das war eine Szene, bei der wohl der mutmaßliche Attentäter auf einem Parkdeck noch vor sich hindampft. Der war offensichtlich zornig, jedenfalls hatte er also richtig den Tigergang. Also Sie kennen das, Tiger geht auf den Käfig, gerannt hin und her, weil es zu eng ist und er sich eingesperrt fühlt eigentlich schon. Und er wurde von unten bepöbelt von einem wahrscheinlich älteren Mann in den übelsten Worten. Und die Szene endet dann damit, dass es zwei weitere Schüsse gab. Also die erste Frage, sollte man auch sowas überhaupt zeigen? Und die zweite Frage, wenn man es denn zeigt, sollte man nicht wesentlich stärker auch darauf eingehen, wie sehr dieser Pöbler die Bombe noch zum zweiten Mal zum Platzen gebracht hat. Mhm. Ich meine, das hat möglicherweise ihn sogar selber getroffen, aber auf jeden Fall hat er auch noch andere gefährdet. Denn wenn der Kerl wieder losballert, dann gibt es ja auch Querschläger.
Ja, ja, danke für diesen Hinweis, Herr Vogt. Herr Malchow, jetzt zur praktischen Polizeiarbeit. Also diese Videos waren im Netz, die sind ja nicht über die Polizei gekommen, aber es gab ja auch immer die Mahnung der Polizei in München an diesem Abend und in dieser Nacht, solche Bilder nicht ins Netz zu stellen, nicht wahr?
Das ist richtig, ja. Also das stört, weil es Rückschlüsse auf Ermittlungsarbeit zulässt.
Naja, in dem Fall ja nicht, also es sind ja keine Polizisten gezeigt worden, sonst ist ja der Täter gezeigt worden.
Naja, aber was wir auf Bildern sehen, wissen wir häufig gar nicht, sondern in Kleinstarbeit muss die Sequenz ausgewertet werden. Und nur weil dort der Täter drauf war, ist das trotzdem bedeutsam für die Polizei. Also es geht immer um die Frage, und zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch nichts von dem Suizid, wird dort Täterwissen gezeigt? Und ich glaube, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wenn Straftäter bei Vernehmungen sagen können, sie haben Sequenzen im Fernsehen gesehen oder im Internet und deswegen wissen sie, wie viele Leute um den Täter herumstanden, weil es auf dem Bild sichtbar war, dann schwächt das die Aussage, dann schwächt es den Ermittlungsvorgang. Und insofern sind solche Darstellungen auch für die Polizei sehr schwierig. Die Emotionalisierung lasse ich mal ganz weg. Also ja, Sie Angst zu verbreiten da, und so weiter und so fort.
Sie denken da ja schon sehr weit, nämlich hinterher an die Strafverfolgung. Aber es geht ja um die Wirksamkeit dieser Bilder, Frau Bleicher.
Ja, ich glaube auch, dass gerade dieses Video von dem Parkdeck sehr schnell instrumentalisiert wurde, um so eine Social-Web-Diskussion, die da schon entbrannt war, seht her, die Flüchtlinge bringen uns alle um. Das war ja da schon eine Diskussion, die gelaufen ist. Und dieses Video wurde ja immer instrumentalisiert, weil der Täter gesagt hat, ich bin Deutscher. Und ich glaube, dass das so eine Einbindung auch erfolgt ist, um genau nochmal Täterinformationen, die gegen diese Welle an Hass, die da schon losgebrochen ist, gegen Flüchtlinge, um dagegen anzugehen.
Aber aus polizeilicher Sicht, Herr Malchow, hat sich der Gesprächspartner, ich bezeichne ihn mal so, aus Ihrer Sicht auch falsch verhalten, weil er den Täter noch weiter angestachelt hat, ne?
Naja, das kann man ja nur schlecht sagen, ob das wirklich so ist. Ich möchte in dieser Situation nicht gewesen sein und ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Ob ich da nur die Streicheleinheiten verteilen würde, glaube ich eher nicht. Auch ich könnte da eher aggressiv vielleicht reagieren, aber es könnte auch sein, dass ich sehr ängstlich bin. Das weiß ich alles nicht. Ich glaube, wir sollten solche Menschen nicht verurteilen. Das ist hoch emotionalisiert. Das ist eine absolute Extremsituation und deswegen bewerte ich sie lieber nicht.
Frau Bannenberg, wir haben ja Menschen jetzt jede Menge, die Grauenhaftes erlebt haben, die es in der Situation erlebt haben, die vielleicht sogar Angehörige verloren haben, die traumatisiert sind. Was sollen wir jetzt mit denen machen, damit wir nicht nur über die Täter reden, sondern auch zum Schluss nochmal zu denen kommen, die unter ihnen gelitten haben?
Ja, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Man findet häufig leider, dass sich die Umwelt zurückzieht von Opfern. Als hätte man eine ansteckende Krankheit, so hat es einmal eine Mutter einer erschossenen Schülerin gesagt. Also das hat natürlich häufig mit einem Unbehagen zu tun. Das geht bis ins tiefe soziale Umfeld hinein, dass man eigentlich nicht so viel hören will, dass man nichts von der Trauer, von den Details des Todes hören will und dass man vielleicht glaubt, sich dadurch schützen zu können. Das ist aber genau falsch. Also Opfer und Hinterbliebene wollen meistens irgendwann über diese Erfahrungen reden. Sie möchten einen normalen Alltag zurück, möchten normal behandelt werden, aber sie möchten auch ihr Leid ausdrücken können und sie wollen vor allem nicht, dass über ihre Köpfe hinweg geredet wird oder dass sie gemieden werden. Und das passiert aber leider sehr oft. Das ist etwas Seltsames. Wir könnten also als Gesellschaft ein bisschen was Gutes tun, wenn wir uns einfach als Gesprächspartner auch zur Verfügung stellen und nicht immer schon wissen, wie es dem Opfer geht, sondern vielleicht das Opfer auch reden lassen und einfach nur da sind, anhören, zuhören und überhaupt schon nicht auch mit vielleicht Unduldsamkeit reagieren. Manche haben so die Vorstellung, na ja, wenn das so 3-4 Wochen dann schon mal vorbei ist, dann wird das ja auch alles zu bewältigen sein. Diese Horrorerlebnisse, dass man selber in Lebensgefahr war und gerade so überlebt hat oder dass das Kind erschossen wurde, das kann das ganze Leben von Grund auf verändern.
Das birgt dann die Gefahr der sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung. Also Trost ist in einer solchen Situation vielleicht auch nicht das richtige Wort, sondern an der Seite stehen, dabei sein und es wahrscheinlich dann miteinander aushalten müssen, was sehr schwierig ist. Niemand kann garantieren, dass so etwas nicht wieder passiert, ein Anschlag, ein Amoklauf. Geradezu trotzig ist immer wieder zu hören, wir lassen uns unsere freiheitliche Lebensweise nicht kaputt machen, nicht durch Anschläge und auch nicht durch Amokläufe. Das fällt schwer. Aber wir müssen es versuchen. Danke an alle, die mitdiskutiert haben, die Sie angerufen haben, die Sie uns geschrieben haben. Vielen Dank an unsere Experten im Studio, die Kriminologin Prof. Dr. Britta Bannenberg, die Medienwissenschaftlerin Prof. Dr. Joan-Christine Bleicher und den Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei Oliver Malchow. Die Sendung für die heute, die Redaktion für die heutige Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen, meine Damen und Herren, gibt es auch wieder eine Redezeit um 21.05 Uhr. Dann ist das Thema kein Olympia-Ausschluss für Russland. Kommen Dopingsünder zu gut weg? Sie können wie immer ab 20.30 Uhr anrufen oder sich auch jetzt sofort schon im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Gleich nach den Nachrichten kommt Play Jazz von Mauretta Heinzelmann. Vielleicht gibt es ja noch ein wenig Entspannung an diesem Abend. Die wünsche ich Ihnen zumindest. Mein Name ist Burkhard Plemper. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.